Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie hochmotiviert hier wieder aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur grenzübergreifenden internationalen horizonterweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 4. Mai 2023. Wunderbar sind Sie da, schön bin ich zurück, allerdings nur ganz kurz, gleich geht's nach Budapest, dort eine Tagung und viele interessante Gespräche. Dann Wien, der Pragmatikus und das nach einer kleinen Odyssee. Zuerst Moskau, dann Berlin. Hochinteressant, was ich da alles erlebt habe. Siehe, die Welt ist nicht verdammt und siehe, die Welt ist interessant. Natürlich erhält man nirgends die vollständige Wahrheit und im Krieg lügen sowieso alle. Meine Damen und Herren, alle lügen im Krieg. Natürlich auch die Ukrainer, natürlich auch die Russen, aber auch die Amerikaner, ihre Behörden. Trauen Sie nie, glauben Sie nie, was Ihnen die Regierung sagt. Nichts geht über den eigenen persönlichen Eindruck. Das ist so erhellend, das ist so faszinierend, was man da alles erleben kann. Und Moskau, Berlin, das ist ja sowieso die Verbindung schlechthin. Über hunderte von Jahren hat man hier zusammengearbeitet, sich gegenseitig inspiriert, befruchtet, auch auf den Kopf geschlagen, bekriegt und aufs fürchterlichste gegenseitig Unheil angerichtet und Schaden zugefügt, aber am Ende hat man es doch immer irgendwie geschafft, wieder zusammenzukommen. Und das ist das Bedauerliche, das ist das Schlimme an der heutigen Situation, dass der Fehlentscheid des russischen Präsidenten Putin, so nachvollziehbar er vielleicht auch scheinen mag vor dem Hintergrund dieser ganzen Themen, die wir hier schon besprochen haben, der NATO-Osterweiterung und diesen ukrainischen Politkonfrontationskünstlern, die sich da ohne Rücksicht auf den großen Nachbarn mit den Amerikanern verbündet haben. Das wollen wir jetzt alles mal zur Seite schieben. Die große Tragik, abgesehen vom menschlichen Leid, was hier passiert, ist natürlich, dass dieser Fehlentscheid Putins seine Probleme in der Ukraine militärisch zu lösen und nicht eben diplomatisch es doch noch irgendwie zu versuchen. Ich glaube, da ist auch etwas Hybris dabei gewesen. Putin hat doch gedacht, der Westen wird im Moment vom Volltrotteln regiert, also gehe ich da mal rein. Er unterschätzte dann natürlich die Gegenreaktion. Nicht völlig falsch, seine erste Diagnose, aber dann vermutlich unterschätzt die Gegenreaktion, auch die militärische Gegenreaktion des Westens, denn die ukrainische Armee, die war ja vor 7, 8 Jahren nicht zur Gegenwehr fähig. Aber die ganz große Tragödie für mich in dieser Geschichte, jetzt etwas die geopolitische Tragödie, um es so zu sagen, besteht eben darin, dass Europa, Deutschland, auch die Schweiz jetzt wieder hauteng an die Amerikaner herangeklebt worden ist, herangedrückt worden ist durch diesen Einmarsch Putins. Und damit ist etwas zumindest zurückgeworfen worden. Ich sage jetzt nicht bleibend zerstört worden, aber zurückgeworfen worden, was für mich eine Hoffnung war, eine positive Entwicklung, nämlich, dass sich Europa etwas gelöst hat in aller Freundschaft von der amerikanischen Dominanz, dass die Europäer, die Franzosen, vor allem die Deutschen, aber auch die Schweizer, die Fühler nach Osten ausgestreckt haben, in Richtung Russland, in Richtung China. Die Welt wächst zusammen, die großen Zivilisationen sind sich ähnlicher geworden. Es stehen sich da nicht mehr unversöhnliche ideologische Systeme gegenüber. Das ist doch alles dummes Zeug, was da in den Medien geschrieben wird. Hier die Demokratien, dort die Despotien. Natürlich sind das autoritärere Staaten. Aber wir dürfen doch nicht ausblenden, dass sowohl China und Russland vor 30, vor 40, vor 50 Jahren ganz andere Staatsformen hatten. Das waren echte, bluttriefende, auf Leichenbergen thronende Despotien, Diktaturen, Tyranneien. und so zu tun, als habe sich nichts verändert, das ist eine Geschichtsblindheit, die eigentlich gar nicht mehr zu fassen ist. Nein, China, Russland, bei allen Differenzen, bei allen Unterschieden zu uns und bei allem, was uns auch immer irritieren mag, sind uns doch ähnlicher geworden. Wir haben zusammengearbeitet und das wird jetzt alles zerschlagen. Alte Gräben des 20. Jahrhunderts, des Kalten Kriegs werden wieder aufgerissen und es gibt so viele Kriegsbegeisterte da bei uns, der militärisch-industrielle Komplex, die Politik, die Schwachen, die ideologisch Übermotivierten, die sich auf diesen Krieg stürzen. Denn Krieg, meine Damen und Herren, das ist immer auch eine Verführung. Vor allem dann, wenn sie ihn nicht selber führen müssen. Dann ist der Krieg die größte Verführung. Aber diese Verführung dürfen wir nicht erliegen. Und wir müssen auch über die aktuellen Verhältnisse hinausdenken. Wir müssen diesen Krieg nicht zum Maß aller Dinge machen, ausweiten da zum Weltkrieg. Das ist gar nicht nötig, muss gar nicht sein. Also wir müssen doch alles darauf konzentrieren, hier eine diplomatische, eine politische Lösung, einen stabilen Frieden herbeizuführen, der eben alle Bedürfnisse, alle Interessen so gut wie möglich nach ausbalancierten Kompromissen zu berücksichtigen versucht. Das ist die Aufgabe. Und nicht dieses primitive Kriegsgetrommel und dieses Kriegsgeheul, in das unsere Medien und unsere Politiker einstimmen. Und wehe, einer macht da nicht mit. Wehe, einer hält da die Tugend, das ethische Hochprinzip der Neutralität empor. Und bekennt sich zu einer neutralen, gesprächsbereiten Offenheit, dann werden sie ja sofort als Landesverräter und als unerwünschtes Subjekt betitelt. Also, meine Damen und Herren, ich sage nicht, dass die Russen nicht spinnen, aber der Westen, der spinnt auf jeden Fall auch. Und wir dürfen da nicht mitspinnen, wir müssen vernünftig bleiben. Und das ist die Philosophie der Weltwoche, das ist auch die Philosophie dieser Sendung. Deshalb bleiben Sie auch kritisch dem gegenüber, was ich sage. Glauben Sie nicht alles, was ich Ihnen erzähle, glauben Sie aber auf keinen Fall alles, was Ihnen die anderen erzählen. Was die Weltwoche auszeichnet, meine Damen und Herren, heute ist ja Weltwochetag. Am Donnerstag erscheint die neue Ausgabe, ich habe sie hier und Sie werden wieder aufjaulen, unsere Kritiker, wenn Sie sehen. Sie werden sich nicht einkriegen, wenn Sie die Titelseite dieser Weltwoche sehen. Was die Weltwoche auszeichnet, bedauerlicherweise als einzige Zeitung auf der Welt, überhaupt, ich kenne keine andere Zeitung, die so ist wie die Weltwoche. Und das ist nicht erst seit kurzem so, nicht wegen mir so, sondern das hat die Weltwoche immer ausgezeichnet, seit ihrer Gründung vor bald 90 Jahren. Das ist die Meinungsvielfalt, die größtmögliche Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Papierfläche. Nicht ich vertrete alle Meinungen, um Himmels Willen, selbstverständlich nicht, das wäre unglaubwürdig. Ich habe meine Meinungen und ich habe meine Verpflichtung, Ihnen klarstmöglich zum Ausdruck zu bringen, wie ich eine Situation sehe. Das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die absolute Wirklichkeit, die ich Ihnen hier darlege, aber es ist meine ehrliche, vorläufige Auffassung. Und ich revidiere diese Auffassung, sobald ich ein besseres Argument habe. Und diese Meinung, die ich hier äußere, soll Sie auch stimulieren, entweder zum Beipflichten oder aber zum Widerspruch. Größtmögliche Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Papierfläche. Und das ist das neue Titelblatt. Das ist eben die Weltwoche. Putin ist ein Faschist. Der französische Schriftsteller und Politiker Raphael Glucksmann, der Sohn des berühmten André Glucksmann, des Philosophen, über eine aus seiner Sicht tödliche Gefahr für die westliche Zivilisation. Mein Kollege Jürgen Altweg hat mit Raphael Glucksmann gesprochen. Ja, letzte Woche Moskau im Frühling, Interview mit der von Den Haag angeklagten Kinderrechtsbeauftragten der Russischen Föderation mit Maria Ljova-Belova, die die russische Sicht darlegt und diese Woche nun die westliche Sicht, die ukrainisch gefährdete Sicht. Glucksmann hat auch familiäre Verbindungen in die Ukraine. Ja, das befähigt ihn hier, einen ganz anderen Standpunkt zu bringen und die Weltwoche ist die einzige Zeitung, die das macht. Das haben Sie sonst nirgends, meine Damen und Herren. Diese Form von Dialektik, diese Form von Vielfalt, die natürlich immer auch relativiert, was der eine sagt, das ist eben auch nicht die abschließende Wahrheit. Ich widerspreche dem, was er sagt. Das ist überhaupt nicht meine Meinung, aber selbstverständlich hat der Glucksmann das Recht. Diese Meinung, mit der er nicht alleine steht in der westlichen Welt, hier darzulegen im Gespräch mit unserem, mit meinem Kollegen Jürg Altweg. Und das Bild ist natürlich einprägsam hier, fast so etwas sowjetischer Neorealismus. Ja, jetzt die Russlandfreunde unter Ihnen, die wird das vielleicht von der Schiene werfen und die Ukraine-Enthusiasten werden jubeln. Die Weltwoche ist hier eben Woche für Woche eine Wundertüte, hoffentlich der produktiven, der fruchtbaren Überraschungen. Weitere Themen: Fall der Wunderfrau, das ist eine Schweizer Topmanagerin, eine Genderökonomin, hochgejubelt, die jetzt tief gestürzt ist. Goldene Regel für eine glückliche Beziehung: Frauen, euer Partner darf nicht weniger verdienen als ihr. Im Haus des Güters, das ist übrigens ganz wichtig hier, also dass die Frauen sich immer Männer suchen sollten, die mehr Geld haben als sie, sonst geht es schief in den Beziehungen. Das ist die These dieses Artikels, hochprovokativ selbstverständlich. Im Haus des Königs: Besuch bei Charles III. Auf seinem Landsitz in Schottland und viele weitere hochinteressante Themen, auch ein großer, schöner Kulturteil. Der Kölner Stadtanzeiger, ist das richtig? Der Kölner Stadtanzeiger hat mich an die Spitze seiner Nachrichten Morgendepesche gestellt. Roger Köppel interviewt in Moskau mutmaßliche Kriegsverbrecherin. Das gefällt den Kölner Journalisten überhaupt nicht. Die finden das ganz schlimm, dass man mit einer mutmaßlichen Kriegsverbrecherin ein Interview führt. Meine Damen und Herren, wo sind wir hier eigentlich gelandet? Merken Sie etwas? Diese Journalisten, für die ist eine Anklage eines Kriegsverbrechertribunals, das weder die Amerikaner noch die Russen anerkennen. Der amerikanische Präsident hat ein Gesetz, das ihm erlaubt, einen amerikanischen Bürger, der vor dieses Gericht gezogen würde, mit Waffengewalt, mit Militärgewalt zu befreien, nach Amerika zu bringen. Also die Amerikaner könnten einmarschieren in Holland, wenn dort ein Amerikaner einmal Angeklagter dieses Gerichts wäre. Darum klagt dieses Gericht natürlich nie einen Amerikaner an. Aber bei den Russen ist man da anders. Und jetzt ist eben eine Stimmung da, aufgrund dieser Einseitigkeit, dieser Verketzerung, dieser Unprofessionalität der Journalisten. Die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung. Hermann Lübbe, der Philosoph, das ganz berühmte Zitat. Jetzt haben wir eine Stimmung, wo so eine Anklage in den Medien bereits wie ein fertiges Urteil behandelt wird. Obwohl es ja gar keine unabhängige Untersuchung gibt. Es gibt einfach die ukrainische Propaganda und da gibt es die amerikanische Propaganda. Und die lügen ja sowieso. Die Russen lügen auch, verstehen Sie mich richtig. Im Krieg lügen alle. Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges. Ja, darum dürfen sie ja nicht alles glauben und darum müssen sie mit allen reden. Und darum bräuchte es ja neutrale Länder, die so etwas unabhängig untersuchen könnten, damit sie dann wissen, was stimmt. Aber sie können sich heute ja nicht darauf verlassen, was die Medien schreiben. Das stimmt ja sowieso nicht. Man macht sich jetzt immer Sorgen mit der künstlichen Intelligenz. Oh, da könnten dann Fake News entstehen, manipulierte Bilder, manipulierte Texte, der Journalismus würde dann ganz tief fallen und die Leute hätten keine Ahnung mehr, was sie glauben sollen. Meine Damen und Herren, das haben wir doch schon längst. Wir wissen doch heute schon gar nicht mehr, was wir glauben sollen. Wir dürfen nichts mehr glauben, was geschrieben wird. Ich glaube sowieso gar nichts und darum höre ich mir möglichst viel an und rede dann vor allem mit denen gar niemand mehr redet. Das ist auch nicht die Wahrheit, aber es ist wenigstens ein Brösmelchen Wahrheit oder eine Facette oder ein Stück Wahrheit, eine Teilwahrheit oder eine Teilwirklichkeit, die dann abgebildet wird. Verwahrlosung des Rechtsstaats, hier die Skandalisierung eines Schweizer Journalisten, der um Himmels Willen eine mutmaßliche Kriegsverbrecherin interviewt. Mit der darf man ja sowieso nicht reden. Die dürfte auch keinen Verteidiger haben, wenn sie den einmal vor Gericht gestellt wird. Nein, die muss man sofort verurteilen, am besten noch in Abwesenheit gleich aufknüpfen am nächsten Laternenpfahl. Meine Damen und Herren, also hier gerät etwas ins Rutschen und da sehen Sie jetzt eben das Böse in Aktion. Ich bin ja gegen die Verwendung von Begriffen wie Gut und Böse. Aber wenn man sie verwendet, dann muss man sie so verwenden. Das Böse ist das überschießende Gute. Diese Redaktorin hier, Christine Meyer, die mich da erwähnt, sehr prominent, vielen herzlichen Dank, die ist vermutlich überzeugt, nein, die ist sicher überzeugt, dass sie hier auf der ganz guten Seite steht, auf der richtigen Seite der Geschichte. Und wenn du auf der richtigen Seite der Geschichte stehst, wozu braucht es dann noch eine unabhängige Untersuchung? Warum braucht es da überhaupt noch ein Gericht, das ein Urteil fällt? Nein, nein, das ist klar, da ist die Anklage auch schon die Verurteilung. Und einer, der es wagt, dem Angeklagten ein Mikrofon hinzustrecken, das ist fast ein so großer Verbrecher wie der andere, der mutmaßliche Kriegsverbrecher. Das haben sie vermutlich nur aus juristischen Gründen hingeschrieben. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Herausgeber Kohler will schärferes Vorgehen gegen Hass im Internet. Das hat für mich immer etwas Tragisches, wenn Journalisten sich für Zensur einsetzen. Dann habe ich den Eindruck, Journalisten, die für die Zensur sind, haben entweder den Journalismus nicht verstanden oder aber sie nehmen für sich Wahrheitsansprüche, machen sie geltend, die sie aber nicht in der Auseinandersetzung gegen andere Argumente bestätigen und auch argumentativ durchkämpfen möchten, sondern sie möchten einfach das verbieten, was sie dann als Hass deklarieren. Ich bin gegen diese Zensur im Internet. Ich vertraue in die Mündigkeit der Leute, sich ein Urteil zu bilden. Und Entschuldigung, das ist auch scheinheilig. Das ist auch eine Heuchelei hier in dieser ganzen Zensurgeschichte, Hass im Internet. Wenn ich die Zeitungen lese, auch eine Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ich meine, da brandet einem doch täglich eine Tsunamiwelle von Hass entgegen. Und zwar gegen alles, was da den Herausgebern und Journalisten der FAZ nicht passt. Da kannst du nicht hasserfüllt genug zu und her gehen. Natürlich parfümierter Hass, in elegante Lederhandschuhe eingepackter Hass, sprachlich und stilistisch virtuos und eloquent eingepackter Hass, aber hinter allem diese falsche manichäische Weltsicht, wir sind die Guten, das sind die Bösen, wir sind die Demokraten, das sind die Nichtdemokraten. So einfach, so schwarz-weiß ist es nicht, aber eben die Medien hier Teil einer, ja, letztlich Regierungserklärung. Die Medien heute, diese Mainstream-Medien, sind tägliche Regierungserklärungen, die alles, was dem widerspricht, zu Hass, zu Hetze, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus erklären. Und anstatt das zu widerlegen, wollen sie es verbieten. Für mich sehr tragisch, wenn da führende Journalisten, und ich schätze Herrn Kohler, ich meine, ich kenne den schon sehr, sehr lange, ein brillanter Autor, aber hier findet eine Radikalisierung der Mitte statt. Die Radikalisierung der Mitte, ich glaube, das ist ein Stichwort, das wir auch schon gehört haben. Dann der 3. Mai gestern, das war der Tag der Pressefreiheit, da haben sie vor der Berliner US-Botschaft demonstriert gegen die Inhaftierung von Julian Assange. Ich bin kein natürlicher Freund von Julian Assange. Ich habe den auch schon oft kritisiert, ganz am Anfang habe gesagt, das ist dieser Transparenzfimmel, hier Namen öffentlich zu machen und da auch Menschen Leben zu gefährden. Das zumindest mein Eindruck damals. Aber ich muss meine Einschätzungen revidieren, wie man auf den losgeht. Also das wird ja fast schon ein Fall Dreyfus in dem Informationszeitalter. Also wie man den degradiert, fertig macht, ausgrenzt, einfach weil er Dinge veröffentlicht hat, die von der amerikanischen Regierung als qualifizierte Geheimnisse empfunden werden, das ist nicht in Ordnung. Und Julian Assange, ich kenne seinen Fall nicht so genau und kann mir da auch kein abschließendes Urteil erlauben. Aber ich bin schon der Auffassung, dass unsere Gesellschaft, wenn sie denn ihr Qualitätsprädikat verdienen will, dass sie permanent wie ein Popanz vor sich herträgt, die Wertegemeinschaft, die demokratische, offene Gesellschaft, da muss man eben auch mit solchen Leuten anders umgehen können, als indem man sie da aufs Fürchterlichste einsperrt. Und ich glaube auch diese Vorwürfe da mit den Vergewaltigungen, da werden ja intensive auch Zweifel daran geäußert, dass gibt da auch namhafte Stimmen, die sagen, das sei alles fingiert und inszeniert. Ich kann mich da in der Sache zu wenig faktisch äußern, aber wir haben einen Autor, den Miloš Matušek, der dazu in der Weltwoche schon oft publiziert hat und sehr, sehr kritisch im Sinne der Assange befürwortet. Die österreichische Regierung, schreibt mir ein Leser, ein Zuschauer der Sendung, Benedikt, Er schreibt mir, die österreichische Regierung hat jetzt zugegeben, dass es seit Kriegsbeginn Februar 2022, man müsste sagen seit Kriegseskalation, der Krieg selber hat ja begonnen 2014, insgesamt 1658 Waffentransporte durch Österreich gegeben hat, 1650 davon für die USA. Trotzdem wird da die Neutralität angeblich noch hochgehalten. Ja, ein wichtiger Punkt hier. Die Amerikaner akzeptieren die Neutralität nicht. Finde ich auch interessant. Die Russen akzeptieren die Neutralität. Die Chinesen akzeptieren die Neutralität. Die Brasilianer akzeptieren die Neutralität. Die Amerikaner akzeptieren sie nicht. Sagt nicht alles, aber sagt einiges. Ja, Volker Wissing, der Bundesverkehrsminister, empfängt die Vertreter der letzten Generation, um über ihre Anliegen zu sprechen. Ja, wird dann bald auch der deutsche Finanzminister alle Bankräuber empfangen, um mit ihnen über ihre Anliegen zu sprechen. Da sehen Sie doch schon, wie der Staat kuscht vor diesen Ökovandalen, die da den öffentlichen Verkehr aufhalten und die damit den Leuten das wertvollste Gut stehlen, das es überhaupt nur gibt, nämlich die Zeit. Geld können sie ersetzen, die Zeit ist unwiederbringlich verloren. Und dass man denen auch noch den roten Teppich ins Verkehrsministerium ausrollt, das zeigt doch einfach, dass diese Politiker, Entschuldigung, die haben einfach kein Rückgrat, die haben keine Prinzipienfestigkeit. Und das sind verheerende Signale für den Rechtsstaat. Das ist eine Untergrabung des Rechtsstaates, wenn man diese Rechtsbrecher so belohnt, so empfängt, wenn man die auf Händen trägt, einfach weil sie die gesetzliche Ordnung missachten, weil sie ihr Anliegen, eben auch die Guten, das sind eben die Guten, und weil sie die Guten sind, angeblich, dürfen sie eben alles Böse machen, beziehungsweise das Böse ist ja dann auch das Gute. Und sie können sich über den Rechtsstaat, über alles hinwegsetzen. Und wir sind die Trottel, und ich habe ja gehört, dass in Berlin auch Leute, die sich dagegen gewehrt haben, ziemlich hart angepackt worden sind von der Polizei. Kein Vorwurf der Polizei, die haben natürlich ihre Befehle, die Polizisten von oben. Aber das ist die ganz falsche Entwicklung. Und in Deutschland ist es doch wie in der Schweiz. Wenn Sie irgendwo zu schnell fahren auf der Autobahn, auch wenn kein Auto dort ist, bei irgendeiner dieser deutschen Autobahnen, das sind ja permanente Reparaturanstalten mit 80, 100, 120, eine derartige Verwirrung, dann wieder überhaupt keine Limite, eine derartige Verwirrung, ein Geschwindigkeitslimitenwald, der dort hochgezogen wird. Und perfiderweise stehen dann diese Blitzmaschinen immer dort, wo zum Beispiel die 80er-Tafel ist, nachdem es vorher noch eine 120er und eine 130er, eine 100er gehabt hat. Also da werden natürlich die Leute knallhart abgezockt und da gibt's dann Zero Tolerance. Da bekommen sie keinen Termin beim Verkehrsminister oder wenn ihnen mal eine Parkbuße zu Unrecht auferlegt wurde, da bekommen sie dann die ganze Härte, die Mitleidlosigkeit des Rechtsstaats zu spüren und mit solchen Aktionen untergräbt Wissing natürlich die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Gerhard Schröder hat keinen Büroanspruch, früherer Bundeskanzler. Am Donnerstag wird verhandelt das Verwaltungsgericht Berlin darüber, ob Ex-Bundeskanzler Schröder Anspruch auf ein vom Staat finanziertes Büro hat. Seine juristischen Argumente sind nicht überzeugend, ein Gastbeitrag. Nun, meine Damen und Herren, ich bin sowieso dagegen, dass ehemalige Regierungschefs auf Kosten der Steuerzahler noch ein Büro erhalten sollen. Aber offensichtlich war das bisher so der Fall in Deutschland und alle haben das bekommen. Und jetzt Schröder bekommt es nicht. Warum bekommt es nicht? Ja, weil er eben für Putin ist, weil er Putin einmal als lupenreinen Demokraten bezeichnet hat, was er vermutlich nicht ist. Wladimir Putin, Russland ist auch keine lupenreine Demokratie, aber Russland ist auch keine lupenreine Diktatur, meine Damen und Herren. Das ist eben auch falsch, da die Gegenpropaganda. Glauben Sie nichts, was geschrieben wird. Hier stört mich weniger der Sachverhalt. Von mir aus sollte man diesen Politikern und Ex-Politikern sowieso diese Privilegien streichen. Was mich stört, ist die Begründung, ist das Motiv hinter dieser Streichung, die Willkürlichkeit. Die Ukraine muss NATO-Mitglied werden. Was glauben Sie, wer das geschrieben hat? Ist ein Meinungsartikel in einer Zeitung? Richtig, Es kann nur Norbert Röttgen, Norbert, der unvermeidliche Röttgen gewesen sein. Norbert Röttgen ist für mich das größte Irrlicht der deutschen Außenpolitik. Ich sehe in ihm noch den größeren Irrläufer als Annalena Baerbock. Frau Baerbock ist eine Grüne. Wissen Sie, das ist der Musenalp-Express. Das sind die Gefühlsaußenpolitiker. Das sind die, die sozusagen von der Kinderkrippe direkt in die Außenpolitik kommen. Die sind quasi im Kinderspielplatz der Geopolitik stecken geblieben mit all ihren Gesinnungs- und Gutmenschenfantasien. Das läuft dann wirklich ab wie in einer Kinderkrippe. Die Menschen sind alle immer friedlich und wenn einer einem das Lego-Klötzchen weggenommen hat, dann gebe ich sein Playmobil der Schwester des anderen. Also etwas diese kindischen Fantasien, auch diese Gefühligkeit, diese Emotionalität, das ist Frau Baerbock, die bekommt ja tonnenweise Schelte da in den rechten und bürgerlichen Kreisen. Ist ja okay, aber für mich ist die Frau eigentlich entschuldigt, weil sie grün ist. Aber ein Norbert Röttgen, ein CDU-Außenpolitiker, der müsste es jetzt definitiv besser wissen. Und was der macht, das ist einfach pure und reine Kriegstreiberei. Das ist wie eine ferngesteuerte Aufziehapparatur des Pentagon, des State Department in Amerika. Und ja, ich habe auch größten Respekt für die Westbindung der Bundesrepublik. Ich bin überhaupt nicht dagegen. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, und das ist bei Norbert Röttgen nicht der Fall, ich weiß nicht, warum er das nicht zur Kenntnis nehmen will, wir stehen nicht mehr in einem kalten Krieg. Und die Behauptung, dass Russland heute genauso schlimm ist wie die Sowjetunion, die Gleichsetzung in den Medien gedankenlos getätigt, Putin, Stalin, wow, also hier wird ja alles in einen Topf hineingeworfen, ausgerechnet von denen, die sich für besonders differenziert halten. Das ist einfach kompletter, geschichtsblinder Quatsch. Das stimmt hinten und vorne nicht mehr. Und solche falschen Analogien und Gleichsetzungen produzieren eine falsche Politik. Wir beobachten, das ist auch mein Thema in der aktuellen Weltwoche, wir beobachten doch die Herausbildung einer multipolaren Welt, einer vielfältigeren Welt. Und Deutschland muss doch höllisch aufpassen, dass es sich da nicht einspannen lässt in die amerikanische Kriegsmaschinerie, die im Übrigen von heute auf morgen stillstehen kann, wenn eine andere Regierung in Washington regiert, eine republikanische Regierung, dann sagen die vielleicht, du Abzug, da fertig, die Ukraine ist keine Priorität mehr, macht mal Frieden. Und für diese Zeit, wo wir die Herausbildung eben neuer Blöcke, neuer Machtzentren beobachten, China, Russland, Südamerika, Afrika, da muss doch Deutschland als weltoffene Industrienation offen bleiben. Und da sind Leute wie Norbert Röttgen ein Sicherheitsrisiko, weil sie schweißen Deutschland ein in eine Kriegsfront der einseitigen Ausrichtung auf Amerika. Röttgen ist ja auch einer, der sagt, ganz schlimm, dass sich Deutschland so abhängig gemacht hat von Russland und China. Ja, er übertrumpft diese Abhängigkeit noch durch eine totale Nibelungentreue zu Washington. Also Norbert Röttgen ist für mich der Mann, der letztlich schlimmer ist für die deutsche Außenpolitik als Annalena Baerbock, weil er im Grunde das Gleiche erzählt. Aber ein CDU-Politiker ist, der eben gegen oppositionell eine andere Sicht vertreten müsste. Das tut er aber nicht. Italien streicht die Sozialhilfe zusammen. Die Regierung in Rom schafft das Bürgergeld ab und der Druck auf Arbeitsfähige steigt durch geringe Bezüge. Von Italien lernen, Punkt der Sozialstaat, könnte vielleicht bald einmal siegen lernen heißen. Zelensky soll am 13. Mai Berlin besuchen. Sinnbild der Ehrlichkeit. Herr Zelensky diktiert ja jetzt schon die Außenpolitik sowohl der Grünen, der SPD, der FDP, der CDU. Also kann man ihn, könnte ihm eigentlich auch einen Kabinettssitz gleich anbieten. Vertreter der Kirche missbrauchen in Peru Jugendliche und der Staat schaut weg, aber behelligt jene, die den Missstand aufdecken. Mein Eindruck, vielleicht falsch, dieses totale Bashing der Kirche hat ganz entscheidend damit zu tun, dass mit Papst Benedikt, der ja gestorben ist vor kurzem, ein ausgesprochen konservativer, dem Zeitgeist Widerstand leistender Pontifex in Rom auf dem obersten, auf dem höchsten Stuhl, auf dem Petri-Sessel Platz genommen hatte. Diese Aufdeckung, diese Auseinandersetzung, diese Angriffe auf die katholische Kirche haben ganz klar damit zu tun, dass unter Papst Benedikt, meiner Auffassung nach, die katholische Kirche aufgehört hat, ein verlängerter Arm der Woke-Industrie und dieser soft-rosa-rot-grün-modulierten, ja, soft-sozialistischen, weichgespülten Allerweltsphilosophie zu werden. Also sie haben sich dann wieder prononciert, auf die Schriften bezogen und eben auch Widerstand geleistet gegen den Zeitgeist, was ja die Kirche auch tun müsste, übrigens auch die reformierte Kirche. Und deshalb sind hier die Angriffe so vehement. Vorher hat man ja nie etwas darüber gehört. Da muss man die politische Motivation dahinter sehen. Das heißt nicht, meine Damen und Herren, dass es keine Missstände gegeben hat. Das glaube ich schon. Und die soll man auch aufklären. Aber die Vehemenz der Angriffe, die sind politisch motiviert. Das sagt mir mein Instinkt, meine Damen und Herren. Die Selbstdemontage des Boris Palmer, die Neue Zürcher Zeitung, prügelt auf ihn ein. Wegen dieser Veranstaltung, wo er sich da mit renitenten Studenten in einem Migrationsgipfel an der Uni Frankfurt auseinandergesetzt hat. Und ja, das wird da interessant beschrieben. Die Details erfahren Sie in den Medien. Offensichtlich ging es darum, dass eben Palmer gesagt hat, wer nicht mehr das N-Wort, also das N-Wort auszusprechen, wenn man Neger sagt in der Öffentlichkeit, das sei quasi noch das letzte Freiheitsresiduum und indem einem das verboten würde, hätte man keine Freiheit mehr und so weiter. Mag ja sein, dass er sich da alles verrammt hat und auch seine historischen Parallelen und Übereinstimmungen und Einschätzungen, die mögen ja auch falsch oder übertrieben oder was auch immer gewesen sein. Aber was macht man jetzt einfach wieder für ein Theater um diesen Boris Palmer? Meine, auch wieder typisch. Meine, die Gutmenschen und die Mainstream-Politiker, die übertreiben ja permanent ihr Vokabular, ohne dass man so ein Theater veranstaltet. Aber wenn mal einer, der eben eigentlich links wäre, einer von uns sozusagen, in Anführungszeichen, wenn der mal ausschert und dann sogenannte rechte Positionen vertritt, dann gelten plötzlich andere Maßstäbe. Also dieser Fall Palmer ist vor allem deshalb interessant für mich, weil einfach diese ganze sterile Aufgeregtheit und auch wieder verbiesterte Einseitigkeit des deutschen Meinungsspektrums in der Politik, in den Medien zur Anschauung bringt. Und alle steigen irgendwie darauf ein, auch ich, allerdings mit einer vielleicht etwas anderen Auffassung. Mag ja sein, dass das alles irgendwie ja nicht jetzt so 100% gelungen ist, aber so ein Weltskandal, dass man jetzt in den Ausstand treten muss, Partei austritt und all diese salbungsvollen Erklärungen voller Scheinheiligkeit da der Grünen, ja, dieser Schritt hat sich jetzt aufgedrängt, ist unausweichlich geworden und so weiter. Das ist eben dieses intolerante Gutmenschentum, Parteien als moralisierende Anstalten der Menschheitserziehung und der Verbesserung, das ist nicht der Punkt. Sie in der Demokratie, in der Politik wird gestritten, da gibt es auch Irrtümer, man erzählt manchmal auch einen Unsinn, dann soll man sich entschuldigen und es muss auch die Bereitschaft da sein, da zu verzeihen. Und die Bereitschaft lässt nach im öffentlichen, in der offiziellen öffentlichen Sphäre Deutschlands, hat so eine lauernde Intoleranz Einzug gehalten, die natürlich darauf ausgerichtet ist, Meinungen zu kriminalisieren, Meinungen abzublocken, die von den Mächtigen nicht gehört werden wollen. Und umso wichtiger ist es, dass man sich da nicht einschüchtern lässt. Viele von Ihnen schreiben mir, am Arbeitsplatz sei es gar nicht mehr möglich, in Deutschland die Meinung zu sagen. Ich wurde mal am Flughafen angesprochen von einem Reisenden, einem Arzt in Berlin, der in der DDR aufgewachsen ist und gesagt hat, ja, es sei heute eigentlich wieder genau gleich. Das glaube ich irgendwie nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, es sei gleich. Aber das sagen mir Deutsche und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass sie das genauso empfinden. Und das sind keine guten Zeichen. Hat sich übrigens auch bestätigt jetzt in meiner Berlin-Reise. Ein paar langjährige Berlin-Freunde haben hier diese negative Entwicklung der Vereinseitigung auch sehr eindringlich beschrieben. Ich schließe mit etwas Optimistischem, meine Damen und Herren. Berlin, da hat einst der große Philosoph Hegel gelehrt und in der Vorrede zu seiner Philosophie der Geschichte oder Geschichte der Philosophie, behaften Sie mich jetzt nicht, schreibt er, dass eben das Positive am Schluss sich doch durchsetzt. Das Negative, auch wenn es uns bedrängt und übermächtig erscheint, das ist nicht von Bestand. Das Positive wird sich am Ende des Tages durchsetzen. Fortschritt gibt es, die Menschen sind nicht dumm, sie arbeiten auch nicht ihrem eigenen Untergang entgegen. Es gibt Irrtümer, es gibt Verblendungen und es gibt großes Unheil, selbstverständlich. Aber ich glaube tatsächlich, am Ende setzt sich das durch. Und der Wahnsinn, der Unsinn, der kann sich eben nicht behaupten, hat zu wenig Substanz, hat zu wenig Bestand. Deshalb bleiben Sie zuversichtlich, meine Damen und Herren. Lassen Sie sich da nicht einschüchtern. Sagen Sie Ihre Meinung und leisten Sie Widerspruch. Widerspruch ist das Wichtigste auf dem Weg zur Erkenntnis. Ohne Widerspruch keine Erkenntnis. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank. Das war die internationale Ausgabe. Jetzt geht es dann gleich nach Budapest. Ich werde Sie dann aus der Hauptstadt, der wunderschönen Hauptstadt Ungarns, begrüßen. Dann Wien, Pragmaticus und schließlich wieder zurück in Zürich. Das Leben bleibt interessant und vor allem auch intensiv.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.